In einer fränkischen Zeitung erschien eines Tages eine Anzeige, eine Kleinanzeige, mit dem Wortlaut: Ich danke Gott und dem Opel-Fahrer, der am so-und-so-vielten auf der Bundesstraße 299 mein falsches Überholen durch geschicktes Bremsen ausgeglichen und mir dabei vor Schaden bewahrt hat. 3 Tage später erschien in derselben Zeitung an gleicher Stelle eine neue Anzeige mit dem Wortlaut: Nochmal Schwein gehabt, der Opel-Fahrer. Ich danke Gott oder Schwein gehabt. Welche Anschauung vom Leben haben wir, meine Lieben? Empfangen wir das Leben als Geschenk von Gott oder sehen wir es als Ergebnis von Glück oder Unglück an? Ich meine, erst im Danken finden wir die Beziehung zum Geber und auch zum Nächsten. Gott und den Mitmenschen, Kommunikation also, Danken sind elementare Äußerungen des Lebens. Und wenn ich Gott die Ehre gebe, dann ist das auch eine Form des Dankens. Auch in unserem Predigttext geht es vordergründig um die Dankbarkeit. Jesus spricht hier in einer Geschichte, die wir alle gut aus dem Evangelium kennen, von den 10 Aussätzigen. Da ist einer, der zurückkommt. Und Jesus redet diesen Menschen an und er sagt ihm: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als dieser Fremde, dieser Samariter? Das ist, wie gesagt, ein Auszug aus der Geschichte über die 10 Aussätzigen, die wir gut kennen. In einem Dorf im Lande der Samariter, da begegnen diese Aussätzigen Jesus, der mit seinen Jüngern auf der Durchreise offenbar von Galiläa hin nach Jerusalem ist. Diese Aussätzigen, sie bleiben fern von Jesus, wie es ihnen geboten ist, wie es sich gehörte. Doch mit lauter Stimme bitten diese Leprakranken: Er, der Herr, möge ihnen doch Barmherzigkeit erweisen und sie heilen. Jesu Antwort auf diese dringende Bitte ist bemerkenswert kurz. Er sagt, sie mögen sich den Priestern zeigen. War das nun alles? So werden sich wahrscheinlich auch die 10 gefragt haben. Einfach so hingehen, als Aussätzige, als Leprakranke, wie wir sind? Nun aber, wo keine andere Hilfe in Aussicht gestellt wird, da klammert man sich an den bewussten Strohhalm. Und so gehen diese 10 Leute vielleicht zunächst mit inneren Vorbehalten und zeigen sich der Priesterschaft. Das Wunder geschieht: Indem sie hingehen, werden sie rein von Krankheit. So weit, so gut, mag man sagen. Während sich nun die 9 wieder ihrem Alltag und den Familien zuwenden, für die sie neu geschenkt sind, ja, da ist einer, der kommt ins Grübeln, der 10. Er sagt sich: Ich bin von einem Leiden befreit worden, das für mich auf Dauer todbringend geworden wäre. Ich muss wissen, was hinter dem Menschen steht, der mich geheilt hat, und ich will ihm und ich will Gott dafür danken. Das war sein Vorsatz. Gesagt, getan. Er trennt sich von den Gefährten seiner Not und kehrt um, fällt vor Jesus nieder und lobt Gott mit lauter Stimme, so lesen wir. Verwundert fragt der Herr den ihm Anbetenden nach den anderen 9 ebenso Geheilten. Tja, Sie sind ihrer Wege gegangen und haben Gott nicht geehrt. Dazu war dieser ehemalige Aussätzige, der zurückgekommen war, ein Samaritaner, also einer, der nach damaliger jüdischer Auffassung nicht das richtige Gesangbuch hatte, wie man so sagt, während sie selbst offenbar dem Bericht zufolge jüdischer Abkunft waren. Enttäuschend. Jesus richtet den Zurückgekehrten auf und er sagt zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Das gibt zu denken. Alle 10 hatten der Not folgend den Entschluss gefasst, Jesu Anweisungen zu befolgen. Alle 10 wurden geheilt. Aber nur einem konnte Jesus sagen: Dein Glaube hat dir geholfen. Worin hat dem Mann sein Glaube geholfen? Bestand die Hilfe nicht wesentlich schon darin, dass er den inneren Entschluss fasste, umzukehren, zu diesem Mann hinzugehen, ihn anzuhören, Gott zu danken und dem Herrn die Ehre zu geben? Indem der Mann dies in die Tat umsetzte, hat er Glauben geübt und so wurde für ihn das körperliche Heilwerden auch zum Beginn des seelischen Heilgesundwerdens. Und das ist für Jesus das Entscheidende. Die Kehrseite, die klingt hart. Man kann also durchaus geheilt sein und doch nicht den mit der Heilung verbundenen Segen erlangen. Man kann trotzdem bekehrt sein. Man kann auch hier vielleicht in dieser Gemeinde sitzen und doch, weil man innerlich nicht den Schritt über die Linie getan hat, den Segen Gottes empfangen. Das hieße, ich selbst habe Vergebung erhalten, bin aber doch noch nicht wirklich bekehrt. Das klingt, wie gesagt, sehr hart, ist aber durchaus nicht unrealistisch. Wir fragen uns hier, wir haben Gottes Hilfe in unserem Leben erfahren, also ganz persönlich erlebt. Wir haben um manches in unserem Leben schon gebetet. Und Gott hat es so gefügt, dass das, worum wir gebetet haben, auch in unserem Sinne für uns positiv eingetreten ist. Sind wir, als das geschehen war, einfach so darüber hinweggegangen? Oder haben wir Gott die Ehre gegeben? Wir haben viele Zeugnisse davon erhalten, wie Gott Menschen beigestanden hat, um die wir gebetet haben. Auch gerade in vielen Gebetskreisen in den einzelnen Gemeinden und auch hier jeden Mittwochabend in unserer Gemeinde. Wir haben sehr schöne Erfahrungen der Hilfe Gottes erlangt. Wenn wir lange um Marlies Piplon, ihren Mann, gebetet haben in diesem Kreis und die Dinge so ausgegangen sind, wie wir das nun gehört haben, dann war das für alle schmerzlich. Aber das heißt nicht, dass das Beten, das wir konzentriert wahrgenommen haben, dass das umsonst gewesen wäre. Und dass auch euer Flehen und Beten im privaten Bereich für Marlies und Gerd umsonst gewesen wäre. Gott hat es so gefügt, dass die Zeit für unsere Marlies zu Ende gegangen ist. Er hat es aber so gefügt, und dafür bin ich auch sehr dankbar in dieser gestrigen Feierstunde, er hat es so gefügt, dass unser persönlicher Glaube an diesem Verlust keinen Schaden nehmen muss, sondern hat im Gegenteil unser Vertrauen gestärkt. Und dieses Vertrauen, das wollen wir, meine Lieben, unter allen Umständen auch weiter pflegen und uns nicht irre machen lassen. Haben gute Gebetserfahrungen oder auch schwere Gebetserfahrungen, die wir verkraften müssen, haben sie eine verändernde Wirkung auf uns? haben die erlebten und gehörten Gebetserfahrungen unserer Glaubensreifung gedient? Oder ging unser Leben vielleicht dann irgendwann weiter wie bisher? Wir kennen das. Wir haben eine segensreiche Veranstaltung besucht. Wir haben innerlich gute Vorsätze gefasst. Wir gehen beschwingt nach Hause. Wir haben guten Kontakt mit unseren Mitgeschwistern gehabt. Und dann, treten die Anforderungen des Alltags wieder an uns heran, müssen Mühen aufgewendet werden und Stress bewältigt werden, muss immer neuen Frustrationen begegnet werden. Kurz, der Alltag, und das geht relativ schnell, hat uns wieder fest im Griff. Und das Erlebte, ist es dann nur noch eine schöne Erinnerung? War es das gewesen? Ich glaube, dass wir dann auf Dauer in unserem Gottesverhältnis einen Knick oder einen Riss bekommen würden, wenn wir nicht bereit sind, immer wieder daran zu denken, was Gott uns leiblich, seelisch und geistlich geschenkt hat und aus diesem Bewusstsein heraus zu leben. Hier hilft uns der Herr. Er wendet sich zwar dem zu, der zu ihm gekommen ist, doch ihm liegen die Neuen am Herzen. Er denkt schmerzlich an jene, denen ihr anfänglicher Glaube, dass sie hingingen, nicht weitergeholfen hat. Sie haben durch ihn Gutes empfangen. Äußerlich sind sie heil geworden von Lepra. Doch werden sie bestehen, wenn neue Krankheiten, wenn neue Krisen auf sie zukommen? Über sie fragt Jesus auch nach uns, bei denen es im Glauben auch oft 9-1 steht, leider. Gehören wir zu den Neuen oder zu dem einen? Durch alle Fragwürdigkeiten unseres Lebens und Erlebens hindurch darf uns sein Wort als Verheißung erfüllen. Wenn du es nur ehrlich meinst, dein Glaube hat dir geholfen. Unser Glaube dann zeigt sich bei dem Samariter und auch bei uns gerade im Danken. Wir müssen bedenken, dass unsere Dankbarkeit sehr häufig, ich deutete es schon an, zu flach ist. Oder dass unsere Freunde mit Gott erlebt haben, dass wir das nicht recht als Dankbarkeit würdigen können. Paulus mahnt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, auch in den schwierigen und schweren Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch. Rückbesinnung und Dankbarkeit, das ist der Weg, Gottes Segen für uns zu bewahren und immer neu aufleuchten zu lassen, wenn es unweigerlich in neue Krisen wieder hineingeht. Dazu kommen dann in 1. Thessalonicher 5 die Verse 16 und 17 dazu. Seid alle Zeit fröhlich, eben aus der Dankbarkeit heraus. Seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Also wie gesagt, positive Einstellung zu Gutem und Schlechtem im Leben sowie ein intensives und dauerndes Gebetsleben, dass manchmal nur der bewusste Stoßseufzer auch gerade am Steuern, wenn das geschieht, dann hat uns unser Glaube geholfen. Da ist aber noch eine weitere, sehr wichtige Komponente neben der Dankbarkeit, die ich hier in diesem Bericht von den 10 Aussätzigen gefunden habe. Jesus war bekümmert um die 9, die nicht zurückgefunden hatten. Auch wir sind bekümmert, wenn wir an so manche denken, die noch in der Gemeindeliste stehen, aber sich innerlich doch von der Gemeinde und dem dort verkündigten Wort getrennt haben. Auch sie haben einst geglaubt. Auch sie haben Heilung erfahren. Und nun sind ihnen solche Gedanken oft so fern wie der Mond. Wir haben in unserem Mitteilungsblatt das Gedenken an die Taufjubilare überschrieben mit dem Wort des Apostels aus Galater 4, Vers 15. Wie selig wart ihr doch damals, oder wie unbeschreiblich glücklich seid ihr damals gewesen. Dieses Kapitel Galater 4, das lohnt sich, dass wir das einmal losgelöst von dieser Predigt, ich will jetzt auch darauf eingehen, auch zu Hause noch einmal lesen. Es sind so schöne, so tiefgehende Gedanken über unsere Aufgabe an anderen Menschen, an schwächeren Menschen, beinhaltet darin, dass es ein großer Segen ist, wenn man das studiert. Versetzen wir uns in die damalige Lage. Damals, das war, als der Apostel Paulus erstmals nach Galatien in Kleinasien kam und Menschen mit der Botschaft des Evangeliums beglückte. Sie erfuhren Vergebung ihrer Schuld und erhielten eine ganz neue, bis in die Ewigkeit hineinreichende Perspektive für ihr Leben. Jesus Christus in ihrem Leben. Paulus denkt rückblickend an ihr Verhalten. Damals wurde ich krank, so schreibt er, und konnte nicht weiterreisen. Und obwohl meine Krankheit für euch nicht leicht zu ertragen war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus Christus selbst. Er schreibt dann, wie glücklich und dankbar wart ihr doch damals. Und dann geht es weiter. Und heute, so fragt der Apostel. Das war die große Frage. Die galatischen Gemeinden hatten sich in großem Stil von dem ihnen durch Paulus verkündigten, befreienden Christus-Evangelium wieder in gesetzliche Bindungen gefangen nehmen lassen. Schuld daran waren Menschen, die aus Judäa gekommen waren und die sich auf den Standpunkt stellten, Christus ja, aber zuerst das Gesetz. Erst müsst ihr das Gesetz voll halten und dann kann sich euch Christus zuwenden und ihr euch ihm nahen. Das war ihr, ganz kurz gefasst, ihre Stellungnahme, und damit haben sie fast die ganze galatischen Gemeindechar unsicher gemacht und letztlich zum Abfall verführt. Und sie stellten auch Paulus selbst als Feind der Sache Gottes dar. Schier undenkbar. Paulus fragt hier weiter. Weshalb nur seht ihr denn jetzt einen Feind in mir? Und er fragt das sehr bekümmert. Und er weist sie darauf hin. Vielleicht liegt es ja an den Leuten, die euch im Moment zu umwerben. Doch sie meinen es nicht ehrlich mit euch. Sie wollen nur erreichen, dass ihr euch von mir abwendet und ihnen folgt. Nun habe ich gar nichts dagegen, wenn ihr euch andere Vorbilder sucht. Doch müssen es gute Vorbilder sein. Paulus war, vom Glauben her gesehen, ihre Leitfigur oder Identifikationsperson für Monate gewesen. Seine Glaubenskraft, seine geistliche Art und Erkenntnis waren für sie greifbar geworden. Und dann? Wir alle haben in unserem Leben Prediger gehabt, die uns im Glauben unterrichtet und die uns dann vielleicht auch getauft haben. Für so manche von uns waren diese Prediger, die uns gewonnen hatten, solche Leitfiguren wie Paulus für die Galater. Dann wurden diese Prediger versetzt und ein Stück ihres Glaubens ging mit ihnen und wurde vielleicht auch aus unserem Herzen gewissermaßen herausgerissen. Und es ist dann sehr schwierig, solche Dinge zu verkraften. Und heute, so fragt Paulus die galatischen Christen bekümmert. Und er bekennt ihnen, Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat. Wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. Das ist sicher eine sehr wichtige Frage. Und wir werfen hier einen tiefen Blick in das Herz eines begnadeten Verkündigers und Seelsorgers. Paulus hatte die Galater unterwiesen und ist ihnen im geistlichen Bereich ein überzeugendes Vorbild gewesen. Nun aber sind sie Verführte und haben sich von ihm, damit auch von seiner Botschaft, abgewandt. Es ist uns nicht ganz fremd, was der Apostel Paulus hier schreibt. Wir beten immer wieder für Menschen, die wir gern in dieser Gemeinde, in dieser Schar hier sehen würden, die aber der Gemeinde den Rücken gekehrt haben. Wir wünschen uns neu die Gemeinschaft mit ihnen. Wir schicken ihnen vielleicht Briefe, wir rufen sie an, wir verschicken Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen. Und manchmal können wir es auch wirklich erleben, Othmar, du hattest da so einen Hinweis gegeben, dass solche, das klingt etwas dumm, ehemalige in Anführungsstrichen, dass solche Menschen, die wir lange vermisst haben, auf einmal wieder in unserer Gemeinde sitzen. Und sie dürfen sich sicher hier wohl aufgenommen fühlen. Und dabei sollten ihnen, das gilt uns jetzt hier, nicht peinliche Fragen etwa nach ihrer Vergangenheit gestellt werden. Die Freude sollte überwiegen, so wie nach Lukas 15, Vers 7, Freude im Himmel über jeden laut wird, der zum Heil zurückfindet. Und da lese ich nichts von irgendwelchen Vorwürfen vorher. Jesus hatte zuvor schon den Schmerz des Paulus durchlitten. Wo sind aber die Neuen? So fragte er. Und uns mag es wie Paulus gehen, der abschließend in seiner Besinnungsrede an die galatischen Gemeinden in Galater 4 klagt: Könnte ich doch nur bei euch sein und mit meinen Worten euer Herz erreichen. Und dann sagt er, das steht wörtlich so da, denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Das einzige Mal, dass ich vom Apostel Paulus lese, er weiß sich keinen Rat. Aber die Situation ist so schwierig, dass er sich an Christus klammern muss, dass keine andere Ratschlag mehr gilt, als: Herr, hilf mir, dass ich diese Gemeinden wieder zum Evangelium zurückbringen kann, dass aus der Verführung wieder eine Hinwendung zu Christus wird. Wer immer sich um solche ehemalige, ich brauche das Wort nur mit Vorbehalt, kümmert, der weiß sich manchmal auch keinen Rat mehr. Und es bleibt ihm dann auch nur übrig, die Dinge Gott ans Herz zu legen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für sie und auch für euch. Als Jesus seine für strenggläubige jüdische Ohren so schwer verständliche Predigt hielt, dass nur jemand, der sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, in Wahrheit sein Jünger sein kann, das war das eine furchtbare Rede für die an koschere Schlachtung gewöhnten Juden. Es heißt, es gingen fortan viele von ihm weg. Sie wollten nichts mehr mit diesem Mann, der solche Forderungen stellt, zu tun haben. Und da fragte Jesus, das können wir nachlesen in Johannes 6, Vers 66, da fragt Jesus dann auch die 12, seine engsten Jünger, den engeren Kreis seiner Jüngerschaft: Wollt ihr auch weggehen? Jesus fragte das damals im Bewusstsein, dass er auf dem Höhepunkt seiner missionarischen Tätigkeit angekommen war und es jetzt den Weg hinab zu Leiden, Tod, aber auch Auferstehung gehen würde. Diesen Weg konnten die Jünger damals nicht verstehen, die 12. Aber von Jesus direkt gefragt, wollt ihr auch weggehen? Da bekennen sie nach dem damaligen Stand ihres Glaubens: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wo aber sind die neun? Fragte Jesus den einen zu ihm zurückgekommenen Anbeter. Wir wissen nicht, welches weitere Geschick jene neun erfahren haben. Aber dass Leute, die durch die Umstände es vergessen haben, wie Jesus sie geheilt haben, auch wieder zum Herrn und zur Gemeinde zurückfinden können, das möchte ich euch jetzt mit einer kleinen Geschichte zeigen, die aus dem kirchlichen Bereich stammt. Das Presbyterium, also der Kirchenrat einer lokalen Kirche, tagte. Der Rückblick auf die Konfirmation stand an. Und was als Routinesitzung gedacht war, das entlud sich als Konflikt. Die Zahl der Konfirmanden nahm ab. Die ganze Enttäuschung brach sich Bahn, weil nach der Konfirmation kaum noch ein Jugendlicher im Gottesdienst auftauchte. Nur wenige kamen dann zur Jugendgruppe. Ein Presbyter, also ein Kirchenältester, hatte lange geschwiegen. Dann erzählte er von sich und er begann: Ihr wisst, meine Lieben, dass ich lange Zeit auch diesem Kreise ferngeblieben bin. Er erzählt von sich dann. Er erinnerte sich gern an seine Konfirmandenzeit, sagt er. Doch dann kamen die Ausbildung, der Beruf, die Familie, der Stress. Gemeinde und Gottesdienst gingen immer weiter weg. Sie gingen immer weiter in die Ferne. Bis zu dem Tag, und das ist erstaunlich, bis zu dem Tag, wo irgendjemand ihn gebeten hatte, mit im evangelischen Kindergarten anzupacken, um die Spielgeräte zu erneuern. Mit der Anfrage kamen die Erinnerungen. Lange hatten sie geschlummert, verloren waren sie aber nicht. So fand er zurück zur Gemeinde und zum Glauben. Gute Arbeit leisten, auch wenn schnelle Erfolge ausbleiben, war sein Rat an seine Mitältesten. Und auf Gottes Geduld vertrauen, der genug Zeit zum Umkehren und neu anfangen lässt. Das ist ein Tatsachenbericht, der auf mich tröstlich wirkt und den ich auch so ähnlich in unserer Gemeinde schon wiederholt erlebt habe. Wenn Menschen nach dem Erlebnis der Bekehrung eigenwillig von der Gemeinde getrennt ihren Weg gehen, kann Gottes Geist doch immer wieder neu auf sie einwirken, dass sie zum Herrn und seiner Gemeinde zurückfinden. Das kann sich durch äußere Umstände, durch Lebenskrisen oder auch durch innere Einsichten über ein verfehltes Leben kann das herbeigeführt werden. Wichtig ist allerdings, sind zwei Dinge, dass sich keiner dieser Leute als rettungslos verloren gibt, einer Umkehr nicht mehr würdig, dass er sagt, es hat ja gar keinen Zweck für mich, in die Gemeinde und zu Jesus Christus zurückzukehren. Und das andere ist, dass wir aufnahmebereit dann für solche Menschen sind, wenn sie denn zu uns zurückfinden. Dieses damalige Mitglied und derzeitige Mitglied des Kirchenrates fand zum Glauben und zur Gemeinde zurück. Und welchen Rat gab es seinen Mitbrüdern und vielleicht auch Schwestern in der Verantwortung? Gute Arbeit leisten, auch wenn schnelle Erfolge ausbleiben. Gottes Geduld vertrauen, der genug Zeit zum Umkehren und zum Neuanfang lässt. Das mögen wir auch selbst für uns lernen aus der Begebenheit, die Jesus mit den wie Jesus mit den Aussätzigen umging. Und das bedeutet auch für uns, an der Arbeit bleiben, gleich wie die Erfolgsaussichten aussehen, was menschlich sehr schwierig ist, und auf Gottes Geduld rechnen mit denen, um die wir uns bemühen, die noch fernstehen, und sie zum Heil, zum Glauben, zur Freude in der Gemeinde wieder zu erneuern. Lasst uns noch ein wenig dann über das Wort Jesu nachdenken. Wo sind aber die Neuen? Und lasst uns dieses Wort ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Amen.